steht im 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel, die ersten Verse, wobei ich nur die ersten zwei Verse genau betrachte als Einführung und dann aber auch auf die weiteren etwas eingehe. Ich bitte euch, vor dem Wort Gottes euch zu erheben. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, vor einem Jahr hat Klaus seine Predigtreihe über den 1. Petrus beendet. Und ich möchte nun mit der heutigen Predigt eine Predigtreihe über den 2. Petrusbrief beginnen. Für einige von euch nicht unbedingt etwas Neues, aber das war Petrus auch bewusst, dass er nichts Neues verkündet. Und jetzt darum zunächst einmal für die kommenden Predigten über den 2. Petrusbrief einige grundlegende Informationen über diesen Brief. Ich weiß, dass diese Informationen vielleicht für den einen oder die andere etwas trocken sein können, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem das aufnehmen könnt und dass euch das eine Hilfe ist für das Verständnis der folgenden Predigten und des 2. Petrusbriefes. Eigentlich müsste darum der erste Punkt der Predigt Einführung in den Brief heißen. Ist mir zu spät aufgefallen, deswegen habt ihr auf eurem Gottesdienstzettel zwei, drei andere Punkte stehen. Zu denen kommen wir aber auch noch, soweit es die Zeit zulässt. Vom Apostel Petrus sind uns nicht so viele Briefe übermittelt worden. Er ist nicht so ein zahlreicher Schreiber, viel Schreiber wie Lukas, der das meiste geschrieben hat, oder Paulus. Aber nichtsdestotrotz sind seine Briefe sehr wichtig für uns, auch heute. Sein zweiter Brief ist gleichzeitig auch sein letzter Brief. Und dieser letzte Brief wird zum Höhepunkt seiner Botschaft. Petrus schrieb ihn wahrscheinlich aus einer Gefängniszelle heraus, könnte annehmen, dass er in Rom war. Und er ist der Autor des Schreibens, aber nicht unbedingt der Schreiber. Er hat ihn wahrscheinlich diktiert. Ende der 60er Jahre, im ersten Jahrhundert, schrieb er ihn, und 30 Jahre sind bereits vergangen, seit über 30 Jahren, seit der Himmelfahrt Jesu Christi, und circa 5 Jahre sind vergangen, seitdem er seinen ersten Brief geschrieben hat. Also bin ich jetzt schon etwas schneller nach dem Glas. Betont Petrus in seinem ersten Brief besonders das Leiden Christi, was für uns beispielhaft werden soll, wenn wir selber auch leiden, dann spricht er in seinem zweiten Brief eher von der Herrlichkeit Jesu Christi, an der wir eben als Christen teilhaben dürfen. Der zweite Petrusbrief ist dabei etwas kürzer, er hat nur 3 Kapitel, und Petrus ist besorgt um seine Geschwister. Er ist besorgt um die reine Lehre in der Gemeinde. Und es sind die gleichen, denen er im zweiten Petrusbrief schreibt, wie im ersten. Das ist erkennbar aus dem 3. Kapitel im 1. Vers. Dort heißt es: Geliebte, dies ist nun schon der 2. Brief, den ich an euch schreibe. Viele Jahre sind vergangen, ohne dass der Herr Jesus wiederkam. Und es gab scheinbar keine Veränderung in der Welt. Es wurde eher immer schlimmer. Und so kam es, dass einige Christen wahrscheinlich Zweifel bekamen in ihrem Glauben und über die Wiederkunft Jesu Christi, ihres Herrn. Und dann kam da noch diese Irrlehrer hinzu, die ein falsches Vorbild gaben, nachdem sie lebten. Und somit irrten einige von dem richtigen Weg ab und nahmen den vorangegangenen Befehl zu einem heiligen Wandel und heiligen Leben und Wachstum in der Heiligung nicht mehr ernst. Dem Apostel sind wahrscheinlich diese Berichte um die Situation zu Ohren gekommen, und deswegen verfasst er hier seinen zweiten Brief und will noch ein allerletztes Mal ganz eindringlich ein paar Worte schreiben und seine Geschwister an ein paar sehr wichtige Dinge erinnern. Denn es heißt im Kapitel 1, Vers 12, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Was Paulus im Lesungstext gesagt hat und wozu er uns auffordert zu dem Glauben, das will Petrus hier noch einmal neu ins Gedächtnis rufen. Und nichts anderes tue ich mit dieser Predigt. Vers 13b, er will sie aufwecken, indem er sie erinnert. Anscheinend haben die Christen in der heutigen Türkei, denen er diesen Brief schreibt, sind sie eingeschlafen, sind träge geworden in ihrem Glauben. Petrus ist sich dabei durch göttliche Offenbarung bewusst, dass er bald sterben wird, Vers 14. Von seinem leiblichen Zelt, was er bald ablegen wird, ist da die Rede. Und darum unternimmt er diese Erinnerung schriftlich, damit die Gemeinden auch nach seinem Tod sich immer wieder an seine Worte erinnern können. Diese lebenswichtige Botschaft. Und auch im dritten Kapitel macht er dies noch einmal deutlich, indem er sagt, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich an euch schreibe, und durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Er hinterließ also in diesem zweiten Brief sein Vermächtnis, sein Testament an die frühe Christengemeinde und auch an uns. Indem er seinen Lesern bereits gehörte Dinge, bereits erkannte Dinge, die sie schon glauben, die wir schon glauben, erinnern will. Er fordert uns auf, die bereits gehörten Lehren der Apostel und der Propheten neu ernst zu nehmen und daran festzuhalten. Zuerst will der Apostel seine Leser in der Erkenntnis über die Wahrheit des Evangeliums und der Christusbotschaft befestigen. Das könnte man über das erste Kapitel sagen. Befestigung. Aller Zweifel und Unglauben soll zurückgelassen werden, der sich bei manchen Christen eingeschlichen hat. Er soll weichen. Und schon dabei können wir diese Aktualität dieses Briefes erkennen, die heute genauso ist wie damals. Denn wer von uns könnte behaupten, niemals von Zweifel oder Unglauben angegriffen zu sein, angefochten zu sein? Oder Unsicherheit? Im zweiten Kapitel geht es dann darum, dass wir diese Wahrheit bewahren und reinhalten sollen. Im dritten Kapitel will er seinen Lesern noch einmal ganz neu auf das Ziel dieser Wahrheit ausrichten. Er will, dass wir Christen bereit sind für die Herrlichkeit bei Gott, wenn Christus wiederkommt. Ja, man könnte das mit dem Wort Zubereitung, Bereitung im Glauben zusammenfassen. Also Befestigung, Bewahrung und Bereitung. Kommen wir nun zum eigentlichen Predigttext und zunächst zu der Zuschrift und dem Grußwort in den ersten beiden Versen. Der Apostel übermittelt uns darin sehr verdichtet Informationen. Kommen wir nun darum zum ersten Punkt auf eurem Predigtzettel, Gottesdienstzettel. Erstens, Petrus erinnert uns daran, an unseren gemeinsamen und kostbaren Glauben. Der Gruß ist unterteilt in drei Elemente. Der Grüßende, die Gegrüßten und das Grußwort. Wie bereits gehe ich davon aus, dass Petrus diesen Brief nicht selber geschrieben hat, sondern dass er ihn diktiert hat. Im Griechischen kommt das heraus, weil diese Schreibstile schon unterschiedlich sind. Es ist große Übereinstimmung in vielen Worten und in der Thematik natürlich, aber der Stil ist schon unterschiedlich. Nichtsdestotrotz, auch wenn dieser zweite Brief in der Kirchengeschichte umstritten war, ist es Gottes Wort, ist es Petrus, der hier der Autor des Briefes ist. Und er nennt im Unterschied zu seinem ersten Brief auch seinen aramäischen Namen, Simon, und dann erst Petrus. Es scheint, als ob er uns damit sein geistliches Wachstum anzeigen will. Ja, denn aus dem Juden Simon wurde der Christ Petrus, was Steinbrocken bedeutet. Petrus. Der Fels aber ist Christus, und Petrus, der Felsbrocken, will seinem Herrn Jesus Christus eben immer ähnlicher werden. Und das macht er vor und dazu beruft er auch seine Zuhörer. Ja, er ist der Felsbrocken, aber er ist Knecht, er ist der Sklave seines Herrn. Er ist der Leibeigene. Er gehört mit Haut und Haar seinem Herrn. Und von diesem wurde er ausgesandt als Botschafter. Wir haben dieses griechische Wort ins Deutsche direkt übernommen. Apostel. Apostolos. Das heißt, er ist der Botschafter des Evangeliums und er ist dazu autorisiert, diese Botschaft weiterzugeben. Die Begrüßten sind bereits erwähnt, wie bereits erwähnt, die gleichen wie im ersten Brief, aber sie werden diesmal von ihm anders genannt. Da heißt es, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben. Warum drückt Petrus sich hier so aus? Petrus macht, denke ich, damit zwei Dinge deutlich. Erstens, er spricht hier nicht nur eine ethnische Gruppe an, die miteinander verwandt sind, und auch nicht ein Volk oder eine Nation als Ganzes, wie damals eben die Juden, die angeschrieben wurden mit den Schriften des Alten Testaments. Das galt den Juden. Nein, er spricht hier jeden einzelnen Christen an. Und Christen, die eben seit Jesu kommen und seitdem er den Missionsbefehl gab, wir haben das vorhin gehört, in der Katechismusandacht, aus allen Nationen, aus allen ethnischen Gruppen und Völkern herauskommen und eben verstreut waren. Im Land, auf der Welt, damals in der heutigen Türkei. Und zweitens, wie wir sind wohl nicht nur die anderen Apostel gemeint, die haben den gleichen Glauben empfangen wie wir Apostel, sondern die Juden und Israeliten, den Glauben, den sie haben an Gott. Und die Gegrüßten sind daher wohl mehrheitlich Heidenchristen gewesen, mit verschiedenen ethnischen Hintergründen. Denn wir wissen eben auch aus Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35, dass Petrus Folgendes erkannt hat. Dort heißt es, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass er in jedem Volk denjenigen ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Zum Gottesvolk gehören nicht mehr nur die ethnischen Juden, sondern alle, die mit den Judenchristen zusammen an den dreieinigen Gott glauben und an Jesus Christus als Gott und Retter. Liebe Gemeinde, an dieser Wahrheit hat sich in den letzten 2000 Jahren auch nichts geändert. Vor aller Ermahnung kommt dieser tröstende Zuspruch zu uns und auch zu den Christen damals. Bevor Petrus vor den Irrlehrern warnt und so manche Gemeindesituation kritisiert, gibt er den Christen damals diesen Zuspruch, der uns trösten kann. Und was für die Welt und ja auch für heute, für so manchen liberalen Theologen äußerst unglaublich erscheint, das ist, dass diese Botschaft die gleiche ist und die gleiche geblieben ist und immer noch höchst aktuell ist. Und dass eben nicht die Schriften des Neuen Testaments von der Gemeinde im Nachhinein in den folgenden Jahrhunderten immer wieder neu redaktionell, sagt man, bearbeitet, verändert, angepasst wurde an die Gemeindesituation, an die Probleme, die es gab. Sondern dass dieser Glaube der gleiche ist, dessen vergewissert Petrus sie. Wir glauben das Gleiche, was die Apostel geglaubt haben und die ersten Christen. Damit weist der Apostel Petrus auch deutlich darauf hin, dass er alle anderen Christen als ebenbürtige Geschwister ansieht. Er steht nicht über ihnen, sondern ist der gleiche Glaube, mit dem alle beschenkt wurden. Der Glaube an den dreieinigen Gott Und es ist die gleiche wichtige Botschaft, an die sie glauben. Sie ist kostbar. Das heißt für uns aber auch, dass es vollkommen uninteressant ist, aus welcher Gesellschaftsschicht und Gruppe wir kommen. Und was vielleicht, was für einen merkwürdigen oder besonderen sozialen Hintergrund wir haben. Das ist nicht mehr interessant. So wie es damals wichtig war, aus welchem Stamm du kamst. Oder aus welchem Volk. Auf der Grundlage unseres gemeinsamen Glaubens treffen wir uns hier und heute in diesem Gottesdienst unter Gottes Wort und nennen uns Gemeinde Christi. Und nicht, weil wir uns so gern haben oder weil wir die gleichen Hobbys teilen oder ja, weil wir uns einfach sympathisch sind. Nicht, weil wir die gleichen politischen Ansichten hegen, die gleichen weltlichen Interessen haben oder vielleicht die gleichen Eltern haben. Das sind nicht die Gründe, warum wir uns hier treffen. Sondern es ist unser gemeinsamer Glauben. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, dass das unsere Grundlage ist und nichts anderes, wenn wir Dinge auch in unserer Gemeinde betrachten und wahrnehmen, die wir vielleicht nicht immer so toll finden. Dass wir übereinstimmen in weltlichem Interesse oder uns gegenseitig mögen. Ja, das ist ein schöner und netter Zusatz. Das ist wunderbar. Ja, das soll ja auch so sein. Aus dem Glauben folgt ja auch, wie wir gelesen haben, die Bruderliebe. Und dieser Wunsch nach Einheit, der sollte eben alles, was wir in der Gemeinde tun und handhaben, geprägt sein durch unseren Glauben, durch die Grundlage unseres gemeinsamen Glaubens. Und der Glaube, das Wort Glaube hier, Pistis im Griechischen, dabei geht es im biblischen Rahmen meistens um dieses tägliche Vertrauen zu Gott. Ein Handeln des Menschen, bei dem man Gott gegenüber treu ist, über seine eigenen Zweifel und Unsicherheiten hinweg. Auch wenn man ihn nicht sieht, ihm treu ist, über seine eigenen Erfahrungen auch hinweg. Aber es ist nicht nur dieses Vertrauen und diese Treue, sondern Glaube bedeutet auch Wissen. Wenn wir in der Bibel von dem Glauben sprechen, dann ist es nicht wie die Welt sagt, ja, ich weiß und du glaubst, sondern das bedeutet, wir wissen etwas. Wir haben einen ganz gewissen Glauben. Denn ohne etwas zu wissen, kann ich an nichts glauben. Glaube kommt nicht aus dem Gefühl irgendwoher, sondern er ist gegründet in dem Wort Gottes, in dem Evangelium. Und dieses Wissen, diese Erkenntnis, sagt Petrus, ist das gleiche Wissen bei den Heidenchristen und bei uns wie damals bei den Judenchristen. Es gibt keinen Unterschied mehr. An diese Erkenntnis und diesen Glauben will Petrus seine Leser und uns erneut erinnern und den ursprünglichen Glauben wieder neu wachrufen und anfachen. Dieser Glaube ist darum auch die Grundlage für unsere Gemeindezugehörigkeit und nichts anderes. Diesen Glauben haben wir allerdings nicht aus uns heraus, sondern von Gott empfangen und geschenkt bekommen. Denn das bedeutet das griechische Wort hier für das im Deutschen übersetzte Wort empfangen. Es heißt, etwas von Gott zu empfangen. Geschenkt bekommen zu haben. Es ist nichts, was aus uns, nicht etwas, was aus uns heraus beginnt, sondern etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt und womit uns Gott beschenkt. Damit bin ich beim zweiten Punkt meiner Predigt. Zweitens, Petrus erinnert uns an unser gemeinsames und kostbares Geschenk. Sag mal, wie gehen wir eigentlich mit Geschenken um? Wenn wir zum Beispiel ein Geschenk bekommen zum Geburtstag oder jetzt demnächst Weihnachten steht an. Ja, Gerd hatte letzten Mittwoch Geburtstag. Stellt euch vor, Gerd hätte von seiner Frau einen tollen Kaschmir-Pullover geschenkt bekommen. So richtig weich, die sind schon teuer, das ist nicht so, unter 50, 60 Euro geht das nicht ab. Oder denken wir an Petra, die morgen Geburtstag hat. Nehmen wir mal an, Matthias schenkt dir morgen einen ganz tollen und üppigen roten Rosenblumenstrauß. Aus der Gärtnerei, nicht vom Aldi. Oder nehmen wir an, dass Reinhard nächsten Freitag von seiner Frau einen ganz schicken Seidenschlips bekommt. Vielleicht sogar mit dem Emblem seines Lieblingsfußballvereins drauf, eine Sonderedition. Wie gehen wir mit diesen Geschenken um? Stellt euch vor, Menschen, die uns beschenken, die haben uns ja so lieb, die mögen uns so sehr, dass sie uns was schenken zum Geburtstag. Und manchmal machen sie uns auch teure Geschenke. Aber wie wäre das nun, wenn Gerd seinen Kaschmir-Pullover zur Gartenarbeit anziehen würde? Oder Petrus die Blumen, wenn sie bekommt, schön erstmal in den Keller stellt? Petra. Entschuldigung. Petra, die Blumen erstmal in den Keller stellt. Oder wenn Reinhard seinen tollen, teuren Schlips zur Weiberfastnacht, die ja auch am Anfang nächsten Jahres ansteht, wir sind in der Faschingszeit, ne? Zur Weiberfastnacht anzieht, unbedacht und plötzlich eine Frau auf der Straße den abschneidet. Was bezeugt das über das Verhalten von den Beschenkten gegenüber den Geschenken und gegenüber den Schenkenden? Was würden die Menschen von uns denken, die uns diese Geschenke gemacht haben? Sie wären wahrscheinlich sehr enttäuscht, dann traurig, wie wenig wir ihre Geschenke würdigen und pflegen. Geschenke achtlos zu gebrauchen, sie nicht entsprechend zu pflegen und würdigen, ja, oder sie sogar vielleicht gar nicht mal zu benutzen und sie über die Zeit zu vergessen, das wäre falsch und lieblos. Nicht gegenüber dem Geschenk, sondern gegenüber dem Schenken. Denn. Und so sollte keiner mit einem Geschenk umgehen, sondern gegenüber Geschenke sollte man entsprechend pflegen und würdigen. Und in unserem Predigttext zeigt Petrus nun genau das auf, dass wir Christen, die von Gott beschenken sind, und wir uns dessen entsprechend bewusst sein sollen. Petrus deutet dieses Problem bereits in seinem Grußwort an und wird dann ab Vers 3 wird diese Thematik noch weiter ausgeführt. Er erinnert uns daran, woran wir glauben und womit wir damit somit auch beschenkt sind. Es ist die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. An diese von Jesus Christus für uns erwirkte Gerechtigkeit glauben wir. Mit ihr und mit dem Glauben daran sind wir von Gott auf vollkommen unverdiente Weise beschenkt worden. Dessen sollen wir uns auch bei aller Anfechtung und Leid, ja, und vielleicht auch Uneinigkeit manchmal in unserer Gemeinde, Unsicherheit im Glauben, bewusst sein. Gott als Geber aller Gaben und auch der seines Sohnes, den er uns für uns dahingegeben hat und uns auch seinen Heiligen Geist geschenkt hat und wer ihn noch nicht hat, schenken möchte. Er möchte, dass wir sein Geschenk entsprechend würdigen und das heißt, dass wir es nicht vergessen, dass wir es nicht verdrängen, dass wir es nicht missbrauchen oder unseren Trost vielleicht in anderen Dingen suchen. Jesus Christus und der Glaube an ihn ist Gottes kostbares Geschenk an uns. Und es geht noch weiter. Petrus will uns diese wichtige und immer noch hochaktuelle Botschaft neu vor Augen malen und uns an dieses kostbare Geschenk erinnern. Und deshalb schreibt er weiter im Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus große und kostbare Verheißung gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid und durch die Begierde in der Welt herrscht. Die durch die Begierde in der Welt herrscht. Gott schenkte uns den Glauben. Und er schenkte uns eben das Evangelium. Das ist seine Kraft. Wir erinnern uns an Römer 1,16. Die in uns den Glauben wirkt. Und zusammen mit Vers 1b heißt das also, wie hier die Schlachterübersetzung vollkommen richtig übersetzt. Nämlich, dass wir an Jesus Christus als Gott und unseren Retter, den Heiland, sagt man auch, glauben. Das ist dort zusammengefasst. Es ist nicht so, dass wir an Gott glauben und an den Retter, sondern Petrus macht hier deutlich, der Retter ist Gott. Ein ganz wichtiges Zeugnis für die göttliche Natur Jesu Christi. Wir glauben, dass er ein gerechtes Leben geführt hat und unsere Sünden am Kreuz auf sich nehmen konnte und dadurch unsere Sünden gesühnt hat. Das heißt, Sühnung heißt, dass er die entsprechende Strafe, die dafür eintreten würde, dass er sie ertragen hat. Und durch den Glauben daran und damit die Erkenntnis, dass diese Botschaft wirklich der Wahrheit entspricht, schenkte uns Gott alles, was wir zum Leben brauchen. Und durch seinen Heiligen Geist, dass wir eben auch in frommer Gottesfurcht, in einem heiligen Lebenswandel leben wollen und können. Das schenkt uns Gott. Christus hat wirklich für uns den Tod erlitten und uns von dem ewigen Tod freigekauft. Und weil das so ist, kann er uns auch diese Verheißungen geben. Und Verheißungen sind ganz einfach Versprechungen, auf die wir ganz fest vertrauen dürfen. Denn diese Versprechungen sind in den Opfertod Christi gegründet. Dort sind die Versprechen durchgesetzt und wahrgemacht worden. Ist nicht nur einfach so, dass er das gesagt hat und fertig. Und der Heidelberger Katechismus, den ich dazu kurz lesen möchte, schreibt zum Thema Gerechtigkeit für uns Folgendes, und zwar in der Frage und Antwort 60. Da heißt es, Frage 60, wie bist du gerecht vor Gott? Die Antwort, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen und noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat. Wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Das heißt Gerechtigkeit, die er für uns erwirkt hat. Und weil diese Botschaft über Christus wirklich wahr ist, kann Petrus uns Christen auch mit dem Grußwort aus Vers 2 grüßen. Gnade und Friede werde euch immer mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Mit diesem Gruß wünscht der Apostel Petrus uns das, worum sich sein Brief auch noch im Weiteren handeln wird und wozu er am Ende seines Briefes auch noch einmal mit Nachdruck aufruft. Zuerst der Wunsch, dann am Ende des Briefes der Aufruf. Und damit befinden wir uns schon mittendrin im letzten Punkt der Predigt. Petrus drittens erinnert uns daran, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen. Kapitel 3, Vers 18, da heißt es nämlich, das ist das Ausgangswort des Briefes, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Das Grußwort und das Schlusswort umrahmen sozusagen den zweiten Petrusbrief. Und sie deuten dabei sehr treffend auf die Hauptbotschaft hin. Dieses Grußwort nutzen auch heute noch Prediger, bevor sie ihre Predigt beginnen. Und ich habe das auch in ähnlicher Weise vorhin gemacht. Und es ist hier ganz logisch, dass Petrus eben zuerst von der Gnade spricht. Im Griechischen Charis, Charis, uns bekannt vielleicht als Charisma, die Gnadengaben. Denn in Christus hat Gott uns Sündern Gott uns Sündern gegenüber gnädig und konnte uns in Christus unsere Sünden vergeben, weil sein Sohn für unsere Sünden gebüßt hat, sie gesühnt hat. Gnade oder auch Gunst, das meint also etwas Angenehmes, etwas Hilfreiches. Steht man unter der Gnade Gottes, unter der Charis Gottes, dann kann man als Christ auch Charisma haben und diese Gnadengabe Gottes für sich und andere greifbar, spürbar machen, worauf ich dann in weiteren Predigten auch noch genauer eingehen werde. Und dann der Friedenswunsch. Erene im Griechischen, aus dem hebräischen Shalom. Er kommt direkt danach. Denn durch Christus sind uns eben nicht nur unsere Sünden vergeben, war uns gnädig, sondern er hat uns auch mit seinem Vater versöhnt. Und deswegen haben wir auch mit ihm Frieden. Das bedeutet Versöhnung. Wir haben auch in Ewigkeit mit ihm Frieden. Wo Friede ist, dort kann dann auch etwas wachsen. Und dort kann etwas gedeihen. Und dort geht es Menschen geistlich gut. Luther übersetzt darum das Wort Shalom auch mit Wohlergehen. Und darum wünscht Petrus, dass wir in der Erkenntnis über Jesus als Gott und Retter immer weiter wachsen. Und nicht irgendwann mit einem gewissen Glaubens- und Erkenntnisschatz zufrieden sind und aufhören, die Bibel zu lesen, aufhören, über die Bibel zu meditieren, vielleicht noch andere Bücher, die uns die Bibel erklären, zu hören, aufhören, Gottesdienst und Predigt ernst zu nehmen, aufhören, den Katechismus, die Katechismuspredigt, Unterweisung über unseren Glauben ernst zu nehmen. Das sollen wir eben nicht. Darum sagt er auch ab Vers 4b, beginne ich nochmal, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Durch Gottes Gnade konnten wir vor dem Verderben fliehen und sind nun im Frieden mit Gott dazu bereit, nach seinem Guten, nach dem Tugendhaften zu streben. Das heißt eben nach dem Wort Gottes zu handeln. Und dafür muss ich in der Erkenntnis über Gottes Wort und Willen wachsen. Durch dieses geistliche Wachsen befähigt mich der Heilige Geist dann auch dazu, Stück für Stück meine Begierden zu beherrschen, mich selbst zu beherrschen und ihnen nicht mehr so viel Raum zu geben. Dadurch kann ich dann auch standhaft sein und treu sein im Glauben an Gott. Und ich kann ausharren, auch wenn ich leide, auch wenn es mir gesundheitlich schlecht geht. Und das wiederum stärkt meine Liebe und meine Ehrfurcht Gott gegenüber. Und diese Ehrfurcht und Liebe Gott gegenüber fördert wiederum die Liebe unter uns. Unsere Bruderliebe, schreibt Petrus hier, ja, die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Und durch diese Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern ist es wiederum förderlich und lässt die Liebe in uns allgemein wachsen. Ja, bis hin dazu, dass wir auch unsere Feinde lieben können. Aber ein andern Mal noch mehr dazu. Ich komme nun zum Schluss und ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, worum es ging. Ja, das ist also hier das Vermächtnis des Petrus, womit wir es im zweiten Petrusbrief zu tun haben. Und woran will er uns erinnern? Ganz wichtig, etwas, was wir schon wissen. Das sollen wir aber wirklich ernst nehmen und uns neu vor Augen malen. Das ist, dass wir den gleichen kostbaren Glauben haben wie die Christen damals, wie die Apostel. Und dass wir deshalb auch das gleiche kostbare Geschenk in der Gerechtigkeit Christi empfangen haben. Das Wort, das Evangelium als Geschenk empfangen haben. Und dass wir deshalb unter Gottes Gnade stehen und mit ihm Frieden haben, weil wir dieses Wort annehmen, glauben. Und dadurch werden wir dessen auch teilhaftig, der Gnade und der Friede, des Friedens. Und durch diesen Frieden sind wir wiederum befreit durch das Wort und auch darüber, über das Wort zu meditieren, in dem Wort zu wachsen und in unserer Heiligung auch zu wachsen und mehr zu begreifen, worum es in der Gottesfurcht und in der Geschwisterliebe und überhaupt in der Liebe geht. Amen. Der Herr segne an uns sein Wort.